Guten Abend. Schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch erstmal ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Erste Bibelstunde 2023. Warum auch immer, so ein Jahreswechsel, manchmal auch ein Geburtstag, ist so ein Zeitpunkt, wo Menschen Dinge in ihrem Leben verändern möchten. Meist sind das Dinge, die sie besser machen wollen oder anders. Oder irgendwas Neues beginnen. Manchmal sagt man da, das sind gute Vorsätze. Heute war sogar noch ein Artikel in der Zeitung darüber. Fitnessstudios, die profitieren davon. Ja. Anfang des Jahres ist immer so eine, ja, den Weihnachtsspeck runter. Aber man merkt dann schon, die Motivation hält manchmal gar nicht so lange an. So Mitte Februar, spätestens Mitte März werden die Sportstudios dann wieder Lichter, da sind schon weniger Leute da. Irgendwie hält die Euphorie nicht so an. Welche Gründe auch immer das sind, ja, fehlende Motivation oder, weiß nicht, keiner registriert, was man macht. Vielleicht braucht die eigene Erwartungshaltung anders. Das sieht nach 6 Wochen immer noch nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Aber, okay, vielleicht habt ihr euch auch Ende letzten Jahres solche guten Vorsätze vorgenommen. Vielleicht auch einmal durch die Bibel lesen oder hören. Ich weiß nicht. Aber ich hätte noch einen Vorschlag zu dem Thema für euch heute. Und zwar möchte ich mit euch in Gottes Wort schauen, wie alles begann. Dazu fällt uns meistens direkt ein, am Anfang. Oder? Am Anfang, ist mal ganz vorne, schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1, oder auch die gleichen Worte, am Anfang, bei Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war und das Wort war Gott. Aber das ist die Schöpfungsgeschichte, da möchte ich nicht drauf gucken, sondern ich möchte einfach an euch mal schauen, wie begann es denn mit den Jüngern? Da gucken wir uns die entsprechenden Stellen in Johannes 1 mal an. Ich möchte aber erstmal nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Danke, dass du treu bist, dass wir wissen, dass du da bist, auch im neuen Jahr. Danke, dass so viele da sind, dass wir so gesund sind, wie wir sind. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns Ruhe gibst, alles wegnimmst, was uns stört. Ja, dass wir nicht nur die schwarzen Buchstaben auf weißem Papier sehen, sondern dass wir dein Wort, deinen Geist sehen, ja, dass du uns erfüllst. Amen. Wir lesen mal Johannes 1, die Verse 35 bis 37. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Direkt eine Frage an euch, von wessen Jüngern reden wir denn hier? Genau. Das waren die Jünger von Johannes, die wir jetzt hier lesen. Was war die Aufgabe von Johannes? Ganz genau. Er sollte eine Bußbewegung quasi in Israel anregen, damit Israel vorbereitet würde auf den Messias. Das war seine Aufgabe. Und wenn man sich das da vorstellt, da ist der Johannes und er hat ja offenbar zwei Jünger dabei. Hat ja viel mehr. Offenbar hatten die zwei vielleicht heute Dienst, keine Ahnung. Und dann sieht er, wie Jesus da vorbeigeht. Er guckt ihn an und er merkt sofort, siehe das Lamm Gottes. Der Johannes erkennt Jesus, erkennt, wer er ist und er bezeugt ihn. Ja, er spricht einfach öffentlich aus, was er erkennt. Passt eigentlich direkt zu heute Abend, zum Zeugnisabend. Ja, eine Erkenntnis sollte man öffentlich aussprechen. Und es stört ihn überhaupt nicht, wer jetzt da drumherum ist, sondern er sagt einfach, Er blickt auf ihn und sagt, ich empfinde das so, er sagt völlig ergriffen, siehe das Lamm Gottes. Und seine Jünger, die haben ja oft genug seine Lehre mitbekommen. Und die wissen, um wen es geht, wenn Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes. Ja, sie wissen, Johannes ist nur der Vorbereiter, so wie wir gerade schon gesagt haben. Jesus ist es, auf den es ankommt, ja. Jesus ist der Messias. Jesus ist das Lamm Gottes. Und nur weil sie das hören, mit ihrem Wissen, daraufhin verlassen sie Johannes den Täufer und sie folgen Jesus nach. Wenn wir mal gucken, was Jünger heißt, das ist griechisch und heißt Mathetai. Weiß jemand, was es auf Deutsch heißt? Eine andere Bezeichnung, also dieses griechische Wort. Das ist eigentlich Lehrling, bedeutet es. Aber im Neuen Testament steht es in Bezug immer mit Nachfolger. Und diese beiden Jünger, die von Johannes, die Jünger, die jetzt Jesus nachfolgen, ja, sie sind nicht mehr Jünger von einem Menschen, sondern jetzt sind sie Jesus-Jünger. Und so muss das sein, nach dem Neuen Testament. Früher hatten, im Alten Testament hatten Propheten, auch so Leute wie Johannes, die hatten Jünger, die hatten Leute, die mit ihnen rumzogen, die in ihrer Schule waren, das waren deren Jünger. Aber nach dem Neuen Testament haben Menschen keine Jünger mehr. Das scheint vielleicht erstmal logisch und dennoch warnt die Bibel uns oder weist die Bibel uns darauf hin, in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20, Vers 30, da heißt es nämlich, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger, die Jesus-Jünger, abzuziehen in ihre eigene Gefolgschaft. Das ist also eine Warnung, dass wer Jesus nachfolgt, steht offenbar in der Gefahr, dass es andere gibt, die ihnen auch was erklären, was aber falsch ist, um sie von Jesus wegzuziehen. Wenn wir Jünger sein wollen, dann nicht Jünger von einem Menschen, sondern Jünger von Jesus. Gucken wir uns die nächsten zwei Verse mal an, 38 und 39. Also die beiden Jünger haben den Johannes verlassen und folgen Jesus nach. Da ist immer. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Jetzt spricht Jesus hier zum ersten Mal mit den zwei Jüngern, die ihm da nachfolgen. Er sagt, was sucht ihr? Was heißt das eigentlich? Was sucht ihr? Was wollt ihr? Ja, es geht also hier nicht um die Person Jesu, ja, wo er fragt. Ja, es geht nicht darum, wer er ist, weil das ist ja eben schon gesagt worden, das hat der Johannes ja schon gesagt. Hat er gesagt, siehe, das Lamm Gottes. Sondern es geht hier um das Was, um den Inhalt. Jesus möchte eigentlich wissen, er möchte verstehen, warum sie ihm folgen. Ja? Was wollt ihr? Er will ihre Beweggründe verstehen. Und sie fragen, wo wohnst du? Wo hältst du dich auf? Schreibt die Elberfelder denn. Das. Man interessiert mich denn, wo jemand wohnt oder wo er sich aufhält? Es interessiert mich doch eigentlich erstmal, wenn ich wissen will, wo ich ihn finde, ja, wenn ich zu ihm will. Wenn ich in seine Nähe will. Es gibt Jesus ihnen nicht einfach eine Adresse. Wir würden ihm jetzt unsere Adresse geben, oder? Er sagt jetzt nicht irgendwo Kapernaum bei Lazarus, Hauptstraße 7. Nein. Was sagt er ihnen da? So eine Adresse wäre erstmal unverbindlich, ja. Da würde ihr einfach sagen, da wohne ich, aber macht, was ihr wollt damit. Wenn ihr kommen wollt, dann kommt. Nein, Jesus, er lädt zu sich ein. Er sagt, komm, kommt und seht. Die Elberfelder schreibt, kommt und ihr werdet sehen. Und wenn Jesus einlädt, ich weiß nicht, wenn man sich das so vorstellt, ich stelle mir das immer so vor, dann macht er das mit geöffneten Armen. Wenn er sagt, komm, macht das einladend. Komm jetzt mit, komm und sieh, komm, überzeug dich selbst. Von anderen über Jesus zu hören, ist die Vorbereitung. Die Jünger waren vorbereitet, sie hatten alles von Johannes gelernt, sie hatten alles von ihm gehört. Aber die Einladung hier, die kommt von Jesus selbst. Und wer zu Jesus mit dem Beweggrund kommt, ihn kennenzulernen, wer in seine Nähe will, der wird sehen. Das sagt er, das ist eine Zusage. Lass uns mal im Text weitergehen. 40 bis 42. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Stein. Was ist denn jetzt mit den zwei Jüngern da passiert? Zum einen wissen wir erstmal, bis jetzt waren die zwei Jünger anonym. Jetzt wissen wir erstmal einen Namen. Ja, Andreas. Und damit er ja im weiteren Verlauf, damit wir den richtig zuordnen können, wird er direkt schon eingeordnet. Der Bruder von Simon, Petrus. Jetzt direkt ein Verwandtschaftsverhältnis. Und diese beiden Brüder, die treffen sich jetzt nicht zufällig am nächsten Tag irgendwie bei der Arbeit. Ja, offenbar ist der Andreas nach seinem Besuch bei Jesus derart begeistert, angetan, überwältigt, dass er unbedingt anderen davon erzählen will. Und der Erste, den er findet oder der ihm über den Weg läuft, ist sein Bruder. Es ist jetzt kein großes Wunder, ja. Sie sind Brüder. Sie haben eine Familie. Die haben wahrscheinlich in einem Haus gewohnt. Mindestens, das wissen wir von anderen Stellen, haben sie im gleichen Betrieb, nämlich beim Vater gearbeitet. Der eine Bruder war schon bei Jesus. Und der berichtet dem anderen. Wir haben den Messias gefunden. Er sagt nicht, ich habe den gesehen, von dem Johannes der Täufer predigt. Das wäre ja auch schon irgendwas gewesen. Ja, der predigt ja die ganze Zeit, da wird einer kommen. Und er hätte ihn jetzt gesehen. Nein, er sagt, wir haben den Messias gefunden. Die Zusage von Jesus an die beiden Jünger. Und kommt und seht, und ihr werdet sehen, ist offenbar schon in Erfüllung gegangen. Sie haben schon gesehen. Ja, sie sind überzeugt. Ja, ohne Zweifel. Sie haben den Messias gefunden. Finden tue ich ja in aller Regel nur was, was ich zuvor gesucht habe. Oder was ich zuvor nicht hatte. Und jetzt finde ich es und dann habe ich es. Die Konsequenz hier von dem Andreas, er berichtet seinem Bruder und er führt ihn zu Jesus. Er lässt es nicht einfach dabei bewenden, zu sagen, wir haben den Messias gefunden, sondern er nimmt ihn und führt ihn direkt zu Jesus. Und Jesus sieht ihn. sieht den Simon und er sagt ihm, dass er ihn kennt. Ja, sogar seinen Familien-Background kennt er. Und er sagt ihm nachher, er hat schon einen Plan mit ihm. Er kriegt einen Namen. Er soll Kephas heißen. Und das ist schon ein Hinweis dazu, ja, darauf, wer zu Jesus kommt, der kriegt eine neue Identität. Jetzt haben wir schon drei kennengelernt, die zu Jesus gekommen sind. Eigentlich haben wir nur zwei Namen. Den Andreas, den zweiten Jünger, der überhaupt im Moment noch gar keinen Namen hat, und den Petrus. Wenn wir weiterlesen in den nächsten Versen, ab 43, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Die Einladung an den Philippus, wenn wir das lesen, folge mir nach. Ist das eine Einladung oder ist das, oder was ist das? Ganz genau, da ist auch eher eine Aufforderung, oder? Kommt uns das irgendwo bekannt vor? Wenn Jesus sagt, folge mir nach? Ja, das kommt, Jesus sagt das mehrmals, ja, zu Leuten. Ich weiß gar nicht. In einer der letzten Bibelstunden hatten wir das hier noch in Lukas. Vielleicht erinnert ihr euch, wer da war. Da war der junge Mann, der hat Jesus gefragt, wie kann er ins Reich Gottes kommen? Und Jesus, er hat sogar bestätigt, dass er alle Gebote gehalten hat, die Jesus ihm gesagt hat. Dann hat es zumindest bestätigt. Dann sagt Jesus, verkauf alles. Gib's den Armen und folge mir nach. Er hat es nicht gemacht. Wie gesagt, weil er war sehr reich. Er hatte viele Güter. Aber eine Stelle, die haben wir wahrscheinlich auch alle im Kopf. Das ist, wo Jesus das Gleiche zu Matthäus sagt. In Matthäus 9, Vers 9, da heißt es, und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Also der Matthäus hat es genau anders gemacht als der reiche Jüngling, wie er in dem Lukas-Evangelium heißt. Aber letzteres, dieses Aufstehen und Nachfolgen, das lesen wir gar nicht von Philippus. Da können wir aber davon ausgehen, wenn wir nochmal in den Text gucken. Ja, da ist, Moment, muss ich gerade schauen. Der Jesus sagt ihm, folge mir nach. Und dann gibt's keine weitere Information. Aber von da an ist der Philippus dabei. Ja. Und dieser Philippus, ähnlich wie der Andreas, er findet einen, den Nathanael. Da gibt's keine Beziehung zu den beiden. Gibt so einen ähnlichen Verlauf. Und auch er kann sich offenbar nicht zurückhalten, nachdem er Jesus nachgefolgt ist. Er muss es jemandem sagen. Er muss es dem Nathanael berichten. Und wie er ihm berichtet, wen er da gefunden hat. Jesus, den, von dem Mose und die Propheten bereits geschrieben haben. Also auch dieser Philippus muss offenbar ein ganz schön fundiertes Wissen gehabt haben, aus dem Gesetz heraus, also aus den 5 Büchern Mose und aus den Propheten. Sonst konnte er sicher so nicht antworten. Und jetzt kommt was, und ich bin richtig froh, dass das in der Bibel steht. Es kommt was Weltliches, so empfinde ich das. Bis jetzt waren alle Eingeladenen aufgestanden und mitgegangen. Das passiert bei mir leider nicht, wenn ich jemanden einlade. Wenn ich denn mal jemanden einlade, muss ich jetzt schon eher sagen, passiert das nicht. Dann kommt immer so eine Reaktion, ja, aber. Ich weiß nicht, wie euch das geht, vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen. Bei mir ist noch nie jemand aufgesprungen und in den Gottesdienst mitgelaufen, ohne irgendeine Frage zu stellen. Es gibt dann irgendwelche Bedenken. Und so geht das dem Philippus hier auch. Was antwortet der Nathanael? Das Ja-Aber fehlt in der Bibel, ja. Das kommt nur bei mir. Ja, aber ich glaube, wir verfälschen den Text nicht, wenn wir es mal kurz davor setzen. Er sagt, ja, aber kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und jetzt können wir was lernen. Zumindest ich kann jetzt was lernen von dem Philippus. Philippus geht überhaupt nicht auf diese Bedenken ein von dem Nathanael. Ja. Er lässt einfach diese angebotene Diskussion über Nazareth zu diskutieren. Er ist einfach völlig nebenbei liegen. Er hätte jetzt auch sagen können, ja, Nazareth, ist ja nicht alles schlecht oder so, ja. Nein, er geht gar nicht darauf ein. Philippus macht es wie Jesus. Philippus lädt ein, wie Jesus. Er sagt, komm und sieh. Und der Nathanael lässt sich einladen. Denn danach heißt es, dass er auf Jesus zugeht. Und er hört von Jesus, er versteht einfach aus dem Zusammenhang, dass der ihn kennt. Jesus spricht ja über ihn, als er ihn sieht. Und nicht nur vom Namen und von seiner Herkunft, ein Israelit. Jesus kennt auch sein Inneres. Er ist ohne Falschheit. Jesus hat ihn schon gesehen, bevor Philippus ihn angesprochen hat. Und Jesus kennt dich und er kennt auch die anderen und mich. Und er hat dich schon lange vorher gesehen. Er hat dich gesehen, bevor du den ersten Schritt gemacht hast. Er hat dich sogar schon gesehen, bevor du überhaupt eingeladen bist. Das war jetzt der allererste Anfang von den Jüngern, wie alles begann. Es waren jetzt die ersten, wer mitgezählt hat, 5 Jünger. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, die Leute einzuladen, wie wichtig es ist, weiter zu sagen und wie wichtig es ist, einfach die Leute mitzunehmen, zu Jesus zu führen. Und jetzt komme ich auf den Anfang zurück, auf die guten Vorsätze. Auch wenn heute schon der 4. Januar ist, aber vielleicht kann man sich das heute auch noch vornehmen. Man kann sich das immer vornehmen. Wichtig ist, dass man es umsetzt, unabhängig von Silvester oder Geburtstag oder was. Menschen einladen zu Jesus, damit sie zu Jüngern werden. Das darf nicht nur ein guter Vorsatz sein, der nach ein paar Wochen abebbt, wie die Begeisterung im Sportstudio vielleicht. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Jünger Jesu. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, stellvertretend an die Jünger, die bei seiner Himmelfahrt dabei waren. Ihr kennt es alle, der Missionsbefehl in Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Lass uns vielleicht 2023 zu einem Jahr der Einladung machen. Lass uns das vornehmen, uns immer wieder bewusst machen. Lass uns einfach vielleicht ab heute unser Leben als eine Art Einladung leben. Menschen einladen zu Jesus. Komm und sieh. Vielleicht können auch zwei Mann zu dem Thema mitbeten, bevor wir dann zu den Zeugnissen gehen. Herr Jesus, gib du uns einfach diesen Drang, so wie der Andreas oder der Philippus in sich hatten, von dir weiterzugeben. Den Nächsten, der uns über den Weg läuft, den wir finden, Herr, von dir weiterzuerzählen. Dass wir die Leute einladen zu dir, komm und sieh. Herr, gib, dass unser Leben eine Einladung ist, wo andere Menschen erkennen, dass du der Messias bist, dass du in unserem Leben bist, das Lamm Gottes. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ja manchmal diesen Kloß im Hals wegnimmst, wenn es darum geht, von dir zu reden. Herr Jesus, gib uns die Augen, wenn die Situation da ist, und gib uns dann deinen Geist, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Bereite du die Herzen vor. Bereite du Menschen vor, die dann auch mitkommen und zu Jüngern werden. Ja, wir wollen unserer Aufgabe gerecht werden. Wir wollen einladen. Wir brauchen deinen Geist dazu. Amen. Allerhand passiert im letzten Monat. Weihnachten, Silvester, Neujahr. Viel Gelegenheit, dass es irgendwelche Dinge gegeben haben könnte, die ihr gerne weitergeben könnt. Zur Ehre Gottes, zur Ermutigung anderer, einfach weitergeben.